Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und in Déjà-vu-Geschichte gehen wir gemeinsam an die Wurzeln unserer Welt, auf dass wir sie mit neuen Augen sehen. Und damit willkommen zurück bei Gründungsmythen des Nationalismus. In dieser Serie haben wir in den vergangenen Wochen schon von einigen europäischen Nationen und ihren Gründungsmythen gehört. Und nach unserem Blick auf Österreich, die Schweiz und beim letzten Mal Polen, biegen wir langsam schon in die Zielgerade ein. Heute geht es in die Ukraine. Und dabei werden wir uns ansehen, in welcher Form der russische Angriffskrieg auf dieses Land eigentlich schon viel länger stattfindet als seit 2022 oder auch 2014. Als Krieg um die Geschichte brennt er seit Jahrhunderten. Abschließen werden wir diese Serie dann nächste Woche mit dem Aggressor in diesem aktuellen Konflikt, mit Russland. Und um das nicht zu verpassen, abonniere diese Show doch in der App, wo du sie gerade hörst. Und damit starten wir rein. Weißt du, es ist ja fast so, als hätte ich es geplant. Weil tatsächlich haben wir bereits einiges an Vorarbeit für diese Folge geleistet. Im letzten Teil ging es ja immerhin um die Gründungsmythen Polens. Dabei habe ich schon den Staat Polen-Litauen angesprochen. Und ein Teil dieses Staatenverbunds in der frühen Neuzeit war über lange Zeit eben auch die Ukraine. Es ist nun auch genau diese Tatsache, die einen der großen historischen Unterschiede zwischen der Ukraine und Russland ausmacht. Und um genau diese historischen Unterschiede wiederum, oder eigentlich um die nationale Identität der Ukraine, wird heute Krieg geführt. Und das so auszudrücken, ist, denke ich, keine Übertreibung. Es mag im Hirn Putins zwar auch realpolitische Gründe für diese Invasion geben, aber du hast Teile seiner Ausführungen vielleicht gehört. Dieser Mann spricht gerne und viel über die, in Anführungszeichen, Geschichte. Er spricht der Ukraine, auf seine Sicht der Geschichte basierend, schlicht das Existenzrecht ab. Und dem wollen wir uns heute nähern. Allerdings eben aus der Sicht der Ukraine und nicht Russlands und mit dem Blick auf die nationalen Gründungsmythen, die in der Ukraine vorherrschen. Zuerst werden wir uns dafür die Entstehungsgeschichte sowohl der Ukraine als auch Russlands und ja auch Belarus, aber komm schon, wen interessieren die schon, ansehen, nämlich die Geschichte der Kiewer Rus, und von da aus arbeiten wir uns dann in Richtung Neuzeit und zu den genannten Verbindungen der heutigen Ukraine zu Polen-Litauen vor. Dann kann es zur gemeinsamen Geschichte der Ukraine mit dem heutigen Russland gehen, im Zarenreich und in der Sowjetunion, bevor wir am Schluss den Blick wieder weiten und uns ansehen, wie diese gesamte Geschichte in Form von Mythen in der Ukraine weiterlebt. Ja, und wie immer in dieser Serie, nach der Geschichte und den Mythen, kommen wir noch ein letztes Mal auf eine zentrale Theorie der Nationalismusforschung zu sprechen. Wir haben also einiges vor. Ich würde sagen, springen wir doch mal wieder ins Mittelalter. Wir befinden uns da im späten 9. Jahrhundert. Die Ebenen Osteuropas sind zu großen Teil von zerstreuten slawischen Stämmen besiedelt. Noch zumindest, denn auch wenn die Menschen dort es noch nicht wissen, die Zeichen stehen auf Wandel. Und bald schon würden ganz neue Gestalten in dieser Gegend auftauchen. Denn das 9. Jahrhundert, das ist das Zeitalter der Wikinger. Und die ziehen in der Zeit von Skandinavien aus ja nicht nur Richtung Westen und plündern etwa England oder Frankreich. Es zieht sie in Form der aus Schweden stammenden Varäger auch weit in den Osten. Und so durften die slawischen SiedlerInnen Osteuropas schon bald Kompanien von Nordmännern die großen Flüsse Dnieper, Dnister und Wolga hinabfahren beobachten. Ihr Ziel ist dabei dasselbe wie anderswo in Europa auch. Die Varäger sind auf der Suche nach neuen Ressourcen. Durch Handel, wenn möglich, durch Krieg, wenn nötig. Aber mit den Jahren ändern sie doch immer mehr ihr Verhalten. Wie im Westen ziehen die Varäger eines Winters nämlich nicht mehr nur durch, sondern sie bleiben. Und entlang des Dnieper begründen sie in Folge einen ersten großen Herrschaftsverbund. Sein Zentrum, die heutige Stadt Kiew, sein Name, die Kiewer Rus. Zumindest wird sie in späterer Zeit so genannt, auch wenn der genaue Wortursprung des Begriffs Rus umstritten ist. Skandinavisch geprägt bleibt das Gebiet aber trotz dieser Geschichte nicht wirklich lange. Innerhalb nur weniger Generationen assimiliert sich eigentlich die gesamte nordische Oberschicht und wo anfangs noch so wunderbar nordische Herrschernamen wie der des Dynastiegründers Rjurik oder Helgi überliefert sind, so heißen die Herrscher dann danach schon bald Oleg oder Wladimir. Unter einem besonders großen Wladimir, praktischerweise Wladimir der Große genannt, übernimmt die Kiewer Rus im 10. Jahrhundert dann das Christentum nach orthodox-byzantinischer Prägung, ja, und damit ist der Staat eigentlich endgültig etabliert. Wobei man bei der Kiewer Rus aber jetzt nicht von einem einheitlichen Staat reden kann. Sowas gibt es in der Zeit in Europa ja ohnehin nicht, zumindest nicht außerhalb des Oströmischen Reichs, vielleicht noch den muslimischen Spaniern. Eher kann man sich die Rus, wie auch fast überall sonst, als einen losen Verband vorstellen. Kleinere Fürstentümer werden da von verschiedenen Familienmitgliedern dieser Rurikiden regiert. Der Kiewer Fürst steht da quasi an deren Spitze. Und Kiew ist auch nicht das einzige Zentrum da. Also im Norden, in Richtung des heutigen St. Petersburg, liegt mit Nowgorod noch ein zweites Zentrum der Rus. Und südöstlich davon, nahe des heutigen Moskau, mit Wladimir Suzdal noch ein drittes. Und auf diese Art bleibt die Kiewer Rus dann über die nächsten 350 Jahre hinweg auch bestehen. Ihr Untergang kommt im 13. Jahrhundert gegen die damals ja unbesiegbar scheinenden Mongolen Genghis Khans. Die zerschlagen auf ihrem Weg in Richtung Westen auch die Herrschaft der Rurikiden und im Jahr 1240 fällt schließlich Kiew. Und das ist dann auch der Moment, in dem sich die Geschichte der späteren Ukraine, Russlands und Belarus trennen sollten. Die heutige Ukraine und Belarus wandern nach mehreren für die Mongolen dann verlorenen Schlachten etwa 100 Jahre später ins Fürstentum Litauen und dann nach Polen-Litauen. Und alles östlich davon bleibt noch über 150 Jahre länger unter der Kontrolle der Mongolen in Form der Goldenen Horde. Auch wenn diese Kontrolle immer loser wurde. Und hier wollen wir mit unserer Geschichte dann auch starten. Wobei gleich mal vorweg ein vielleicht gar nicht so lustiger Funfact zur Kiewer Rus an der Stelle. Dieses Wort selbst wird in der ukrainischen Geschichtsschreibung über die längste Zeit nicht mehr verwendet. Und bis heute wird in vielen Geschichtsbüchern einfach Ukraine geschrieben, wenn die Kiewer Rus gemeint ist. Du kannst dir vorstellen, andere Nachfolger der Rus in den östlichen Gebieten um Moskau sehen das ziemlich anders. Aber gut, um diese Herrschaft in Moskau soll es nächstes Mal gehen. Gründungsmythen des Nationalismus wird mit ermöglicht durch booklooker.de. Vielleicht kennst du sie inzwischen. Sie sind einer der größten Büchermarktplätze im deutschsprachigen Raum. Es gibt dort Millionen an Büchern, neue, gebrauchte und antiquarische. Dazu auch Hörbücher, Filme, Musik und Spiele von ganz, ganz vielen Händlern und Händlerinnen, gewerblich wie privat. Ich habe dort vor kurzem einen alten Klassiker aus den 90ern mir mal bestellt für die kommende Déjà-vu-Serie im Herbst. Und der Ablauf war wirklich extrem einfach. Obwohl mein Händler da jetzt in England saß, kam dann erstmal nach meiner PayPal-Zahlung eine E-Mail vom Booklooker, das geschah noch am selben Tag, und dann am nächsten Tag auch schon eine aus England. Ja, und wenn dann doch mal irgendwo was schiefgehen sollte, sind aber auch alle Einkäufe bei Booklooker immer abgesichert, nämlich mit dem Käuferschutzprogramm, und du bekommst im Zweifel dein Geld der Vorkasse dann einfach zurück. In der Beschreibung findest du einen Link zu Booklooker und kannst bei einer neuen Registrierung dann auch 30 Tage lang provisionsfrei Bücher über diese Plattform verkaufen, solltest du da zu Hause etwas haben. Diesen Link und generell immer alles zur Werbung findest du aber auch auf meiner Website gesammelt auf ralfgrabuschnick.com/Werbung. Vielen Dank nochmal an Booklooker und weiter mit Gründungsmythen des Nationalismus. Wie entwickelt sich die Region der heutigen Ukraine dann jetzt innerhalb Polen-Litauens weiter? Ja, erstmal muss man, glaube ich, hier mit einem Missverständnis aufräumen. Auch wenn im Rückblick dieser multiethnische und dezentrale polnisch-litauische Staat wie ein angenehmerer Herr als die Goldene Horde wirkt, insbesondere in unserem voreingenommenen westlichen Augen, möchte ich mal dazu sagen, das war jetzt auch keine Befreiung oder sowas. Der polnische Adel bedient sich in der Folgezeit relativ frei an den Ländern der heutigen Ukraine. Gut, Teile des existierenden ukrainischen oder Rusadels, du weißt schon, Ansichtssache, konnten daran auch teilhaben, aber die übernehmen im Gegenzug allesamt eigentlich die katholische Religion und assimilieren sich auch sprachlich ins Polnische. Und ganz allgemein war das ehemalige Rusgebiet für Polen-Litauen halt immer Peripherie. Vielleicht ist es auch deshalb, warum die Zeit innerhalb Polen-Litauens in der ukrainischen Nationalerzählung selbst und in der Geschichtspolitik gar nicht so groß bedacht wird. Zumindest nicht dieser Staat Polen-Litauen per se. Stattdessen spielt aus heutiger national-ukrainischer Sicht eine andere Entwicklung aus dieser Zeit eine viel bedeutendere Rolle. Der Aufstieg der Kosaken. Die waren eine soziale Gruppierung und rekrutierten sich ursprünglich aus entflohenen Leibeigenen, Abenteuerlustigen, wahrscheinlich auch den ein oder anderen Banditen und machten ihre Lager entlang der unzulänglichen Flüsse und vor allem Stromschnellen auf. Aber bis ins 17. Jahrhundert wird aus diesen losen Gruppierungen doch so viel mehr. Die Kosakenverbände organisieren sich. Ihre einst noch kleinen Lager werden immer größer und auch über ihre direkte Umgebung hinaus einflussreicher. Und ein solches Gebiet würde bald schon alle anderen überragen, das sogenannte Hetmanat der Saporoger Kosaken am Dnepr. Die beginnen ab dem 16. Jahrhundert wirklich ganz gewaltig zu expandieren. In Richtung russischer Gebiete im Osten, in Richtung osmanisch-tatarischer Gebiete im Süden, in Richtung polnisch-litauischer Gebiete im Westen. Und auch das sollte sich eher als Vorgeschmack nur erweisen, für Polen-Litauen vor allem, weil im Jahr 1648 beginnt dann wirklich etwas ganz und gar Unerhörtes. Unter Bohdan Chmelnitsky schaffen es die Kosaken im gesamten Gebiet der heutigen Ukraine zum Aufstand gegen die polnisch-litauischen Herrscher aufzurufen. Und zu einem enorm blutigen noch dazu. Über dieses gesamte Land hinweg töten und vertreiben sie polnische Adlige und SiedlerInnen. Vor allem aber gehört auch die jüdische Bevölkerung zu den Hauptzielen. Die hatten da in der Ukraine, in der heutigen, oft eine Vermittlerrolle zwischen der lokalen Bevölkerung und der polnischen Oberherrschaft eingenommen, wurden jetzt als Mitschuldige empfunden. Ja, und dieser Aufstand, der bleibt sogar erfolgreich. Auch das ist ja ein Zeichen für den schon stark geschwächten polnisch-litauischen Staat. Das habe ich im letzten Teil dieser Serie, vor allem aber eigentlich im letzten Jahr in meiner Folge über die Teilungen Polens, schon mal genauer besprochen. Du findest den Link dorthin in der Folgenbeschreibung. Mit diesem Aufstand der Kosaken ändert sich jetzt im 17. Jahrhundert aber alles. Das Hetmanat wird nach dem Rückzug Polen-Litauens nämlich zu einem unabhängigen Staat. Kurz zumindest. Im anhaltenden Kampf um die Unabhängigkeit stellt sich für die Führung da um Chmelnitsky nämlich doch schnell heraus, dass man auf Verbündete angewiesen war. Und so kam es nur 6 Jahre nach dem Aufstand, 1654, zu einem folgenschweren Vertrag. Diesen Vertrag unterzeichnet das Hetmanat mit niemand Geringerem als dem russischen Zaren. Und die Unterzeichnung wird auf beiden Seiten sehr unterschiedlich bewertet. In den Augen der Kosakenführung war das eine Koalition untergleichen. Man wollte sich eben ein wenig absichern. In den Augen Moskaus galt das dagegen damals wie heute als eine Unterwerfung der Kosaken und damit der gesamten Ukraine unter russische Oberherrschaft. Ups. Wobei man schon einschränken muss, die Realität überholte diese Vertragsvereinbarungen ja ohnehin schnell. Das Hetmanat der Kosaken wird in der Folgezeit bald instabil und schon Ende des 17. Jahrhunderts kann Polen-Litauen alles westlich des Dnepr auch wieder zurückerobern. Im russisch beanspruchten Gebiet versuchten die Kosaken dann Anfang des 18. Jahrhunderts auch nochmal den Befreiungsschlag. Sie beteiligen sich mit Schweden an einem Krieg gegen Russland, den sie aber verlieren, und damit ist das Ende des Hetmanats auch mehr oder weniger besiegelt. Ihre Autonomie wird auch von der Moskauer Seite jetzt immer weiter eingeschränkt, bis auch die östlichen Kosakengebiete dann von Katharina der Großen ganz ins russische Reich integriert werden. Damit war es ja noch nicht mehr getan. Ein paar Jahrzehnte später kommt es dann zu den jetzt schon öfter erwähnten Teilungen Polens und mit denen gelangte dann auch die westliche Ukraine, mit Ausnahme des ganz äußerst westlichen Galizien und der Bukowina, an Russland. Und damit ist die, wenn man sie so nennen will, Ukraine jetzt offiziell zweigeteilt und geht in der Form weiter in die Moderne über. Der bei weitem größte Teil des heutigen Staatsgebiets ist im Russländischen Reich und die Kosaken dort, wie gehört, schon sehr bald entmachtet. Ein kleiner Teil im Westen findet sich jetzt nach den Teilungen Polens im Habsburger Reich wieder.
Ralf, warte mal, Moment, in welcher Zeit sind wir gerade nochmal? Die Teilung Polens? Ah, 1795, oder? Aber das heißt doch...
Bingo, lieber Daniel, vom sehr hörenswerten Podcast Heldendum. Wir haben es geschafft. Wir sind im Zeitalter des Nationalismus angekommen. Und die ukrainische Nation ist kurz davor zu erwachen. Also, würden die Nationalisten der Zeit zumindest sagen. Natürlich wird sie jetzt eigentlich erst erfunden. Und dabei würde eine Region bald besonders wichtig werden, die ich jetzt gerade auch schon genannt habe, nämlich dieses Galizien unter Kontrolle der Habsburger. Das Habsburger Reich funktionierte in der Zeit jedoch deutlich anders als das des Zaren. Dort wurde ukrainisch gar als Nationalität anerkannt und im 19. Jahrhundert wird es zur Amts- und zur Schulsprache, auch wenn es offiziell als ruthenisch bezeichnet wurde. Und damit ist es auch kein Wunder, dass die moderne ukrainische Nationalbewegung hier am stärksten aufblühen würde. Die Habsburger Monarchie bot ukrainischen Intellektuellen da einfach Freiheiten, von denen weiter östlich keine Rede sein konnte. Die ersten Intellektuellen machen sich jetzt auch bald an die Arbeit und die ukrainische Sprache, Kultur und Volksliteratur wird ausgegraben, um daraus eine Nationsgeschichte zu basteln. Aber so ganz stimmt das alles noch nicht, zumindest nicht gleich, weil erste Schritte in diese Richtung gehen überraschenderweise von Gebieten im russischen Zarenreich aus. Die ersten, die sich da schon Ende des 18. Jahrhunderts mit der Sprache der Bauern, ergo dem ukrainischen, und deren Volksliteratur beschäftigen, die sitzen nämlich ausgerechnet im weitöstlichen Kharkiv. Und die machen sich jetzt eben daran, die ukrainische Schriftsprache zu entwickeln. Warum? Naja, es handelt sich dabei eben nicht um russische, sondern um russischsprachige Adlige, die jetzt ihre ukrainischen Wurzeln zu entdecken glaubten. Immerhin bezogen sich ihre Familien fast allesamt auf die Kosaken und auf das Hetmanat zurück. Und auch wenn man sich seitdem vollkommen im russischen Adel assimiliert hatte, faszinierte sie dieses ukrainische Volk jetzt offensichtlich. Im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts wird die rapide aufkommende ukrainische Nationalbewegung vom Zarenregime dann aber schon sehr bald hart verfolgt. Das kann man ziemlich sinnbildlich am Nationaldichter Taras Schewtschenko nachverfolgen. In seinen ukrainischsprachigen Gedichten widmet er sich ab Mitte des 19. Jahrhunderts der ukrainischen Geschichte. Die Kosaken steigen nicht zuletzt auch durch seine Arbeit zum nationalen Mythos auf und Russland, das kritisiert der gute Mann gerne mal. Das Regime griff dann bei Schewtschenko hart durch. Er wird in die Armee eingezogen, muss fast 10 Jahre lang im weit entfernten Kasachstan dienen. Ja, und kurz nach seiner Rückkehr verstirbt er dann auch in Russland. Und auch seinem enorm beliebten Werk versuchen russische Nationalisten dann entgegenzutreten. Dem Werk und allem, wofür es steht. Der Publizist Michael Katkow schreibt wenige Jahre nach Schewtschenkos Tod etwa:
Die Ukraine hatte nie eine eigene Geschichte, hatte nie einen eigenen Staat. Das ukrainische Volk ist seit jeher ein rein russisches Volk, ohne welches das russische Volk nicht weiter sein kann, was es jetzt ist.
Und damit ist die Stimmung für die folgenden 1,5 Jahrhunderte auch schon ziemlich gut beschrieben. Ukrainische Nationalisten versammeln sich zunehmend jetzt in der Habsburger Monarchie und sie werden auch offensichtlich stärker. Nach dem Ersten Weltkrieg bilden sich dann in Ost und West gleich 2 ukrainische Volksrepubliken. Und der Traum der ukrainischen Unabhängigkeit scheint in greifbarer Nähe zu sein. Am Ende scheitern sie aber alle an der Roten Armee und an innerer Streitigkeit und die Ukraine wird Teil der Sowjetunion. Von da an kommt die ukrainische Nationalbewegung immer wieder zum Vorschein. Im Zweiten Weltkrieg etwa mit besonderer Brutalität, da arbeiten Teile der Bewegung sogar offen mit Nazi-Besatzern zusammen und zeichnen dafür brutale Massaker gegenüber Juden und Jüdinnen, wie auch Polen und Polinnen verantwortlich. Der bedeutendste Name unter diesen Leuten ist sicher Stepan Bandera. Der wird übrigens in der Ukraine heute noch mit Denkmälern geehrt. Ja, und das macht die Sache dann auch so schwierig. Ukrainer und Ukrainerinnen, die waren in den letzten 100 Jahren in der Sowjetunion eben Täter und Opfer. Bandera und seine Banden waren brutale Mörder. Andererseits starben nur wenige Jahre vor dem Weltkrieg noch Millionen an UkrainerInnen den Hungertod im von Stalin verursachten Holodomor. Und da sprechen wir noch gar nicht über die kulturelle Assimilation. Die ukrainische Sprache wird in der Sowjetzeit, während und nach Stalin, nämlich wie schon im Zarenreich auch, mit Nachdruck aus dem Alltag zurückgedrängt. Russisch setzt sich als Umgangssprache in ganz, ganz vielen Teilen der Ukraine als Resultat durch. Und das ist sicher ein Mitgrund für die vielen Brüche und nationalisierten Streitigkeiten, die dann auf die ukrainische Unabhängigkeit 1991 folgen sollten. Weil da beginnt der Krieg um die Geschichte erst so richtig. Das habe ich im Lauf dieser Folge auch schon durchklingen lassen. Nach der ukrainischen Unabhängigkeit setzt sich die über die vorangegangenen 200 Jahre entwickelte Nationalidee dann in der ukrainischen Politik, Bildung, Kultur, Literatur halt einfach komplett durch. Das sieht man sehr deutlich an der Bewertung der Kiewer Rus zum Beispiel. Das Beispiel Schulbücher habe ich ja schon erwähnt, aber einfach nochmal in aller Deutlichkeit. In ukrainischen Lehrbüchern ist über die Ereignisse der Kiewer Rus des 10. oder 11. Jahrhunderts als Ereignisse in der Ukraine zu lesen. Oder war es zumindest in den 90ern. Das ist schon einigermaßen krass und mit Schulbüchern hört es ja freilich nicht auf. In der Unabhängigkeitserklärung von 1991 ist zum Beispiel von nichts weniger als der Wiederherstellung einer 1000-jährigen Staatstradition die Rede. Die Kiewer Rus war nicht nur ein Vorläufer der Ukraine, sie war die Ukraine. Und ganz ähnlich verhält es sich auch mit dem Kosakenhetmanat aus dem 17. Jahrhundert. So endet die ukrainische Nationalhymne zum Beispiel mit den Worten, und jetzt versuche ich es mal auf Ukrainisch: Dujui tilo mi polozhim za nashu svobodu i pokazhim, chto mi bratya kosachkohu rodu.
Leib und Seele geben wir für unsere Freiheit. Und wir werden zeigen, Brüder, dass wir vom Stamm der Kosaken sind.
Und nun möge der eine oder die andere jetzt mit Bezug auf die Hymne vielleicht einwenden. Ralf, süßes Ukrainisch und so, aber das ist doch alles nur Symbolik. Was sagt uns das denn wirklich über ukrainischen Nationalismus? Und darauf sage ich, Bratan, so viel. Einerseits, weil Symbole und Geschichten wie diese schon für die ursprüngliche Erfindung und erste Verbreitung der Nationsidee verdammt wichtig waren. Das habe ich in dieser Serie ja auch schon mit Ethnosymbolismus und Co. eingeordnet. Aber es passiert hier in der Ukraine eben noch was anderes. Weil die Hymne ist ja nur eines von ganz vielen nationalen Symbolen, die die Ukraine heute im Alltag prägen. Eines von ganz vielen Symbolen, die eine bestimmte Prägung der Nation vermitteln. Um da nur noch zwei Beispiele von vielen zu nennen. Das ukrainische Staatswappen ist der Trisub, der Dreizahn. Er wurde auf Münzen der Kiewer Rus verwendet, genauso übrigens auf denen von Stepan Bandera. Die ukrainische Währung wiederum ist die Hrivnia, wieder ein Name einer Geldeinheit der Kiewer Rus. Ja, und auf Hrivnia-Noten abgedruckt findet man natürlich Personen wie den Kiewer Fürsten Wladimir, der inzwischen natürlich ein Wolodimir geworden ist, und den Kosakenführer Bohdan Khmelnytsky. Wobei beide zugegebenermaßen in der neuesten Ausgabe, soweit ich weiß, nicht mehr gedruckt werden. Aber trotz allem suggeriert das alles doch Kontinuität. Eine Nationsgeschichte, die 1000 Jahre zurückreicht, von der Kiewer Rus über das Hetmanat und Galizien bis zu den ukrainischen Volksrepubliken und der Ukraine von heute. Und ja, solche alltäglichen Nationssymbole mögen zwar banal sein, aber sie sind deswegen nicht egal. Vielleicht ist es ein bisschen so wie Werbung im Fernsehen oder auf Plakaten. Wir glauben ja alle gerne, die beeinflusst uns nicht, aber würden Unternehmen wirklich so viel Geld da reinwerfen, seit Jahrzehnten, wenn das so wäre? Und hat durch den Marlboro Cowboy Rauchen damals nicht auch irgendwie cool gewirkt? Diese Macht des Banalen, die ist da und die hat der Sozialwissenschaftler Michael Billig in seinem so passend betitelten Buch Banal Nationalism in den 90er Jahren auch ganz wunderbar herausgearbeitet. Er befasst sich da im Gegensatz zu den anderen in dieser Serie vorgestellten Forschern nämlich nicht mit der Entstehung der Nation, sondern mit ihrem alltäglichen Erhalt, im Hier und Jetzt. Und der moderne Nationalismus zeichnet sich laut ihm durch zwei Dinge aus. Die Erfindung der Nation wird vergessen, die Zugehörigkeit zur Nation wird erinnert. Und das kann durch ganz kleine, eben banale Dinge passieren. Mit dem Geld, das man in der Hand hält, mit den Flaggen und Wappen, denen man auf der Straße begegnet, mit den Worten der Nationalhymne, mit Feierlichkeiten, Ritualen und öffentlichen Reden. Und ja, um jetzt noch ein Beispiel Billigs zu nehmen, den allermeisten AmerikanerInnen zum Beispiel mögen die rot-weiß-blauen USA-Flaggen vor jeder Tankstelle kaum noch auffallen. Aber mal nur so als Gedankenexperiment, was wäre denn, wenn eine Tankstelle sich entscheiden würde, die US-Flagge stattdessen in grün, gelb und orange zu hissen? Alle wären irritiert, viele wären erzürnt, wahrscheinlich würden Klagen folgen oder, naja, in Zeiten von Trump wahrscheinlicher irgendeine bewaffnete Revolte oder sowas. Irgendwas machen die Flaggen also. Irgendwas müssen sie machen. Und das ist am Ende auch der Zauber des Nationalismus. Das ist ein Grund, warum diese an und für sich so moderne und relativ neue Ideologie für uns so vollkommen normal wirkt. Obwohl ihre Prinzipien der Abgrenzung, des Wir und die anderen alles andere als normal sind. Oder sein sollten. Zumindest mal meiner Meinung nach. Und damit ist die Ukraine nichts Besonderes. Michael Billig gibt uns mit den USA ein weiteres Beispiel, aber auch in unseren Ländern geschieht dieser Prozess des kollektiven nationalen Erinnerns und gleichzeitigen Vergessens jeden Tag. In der Ukraine geschieht das aber mit einem fatalen Unterschied. Dort steht diese nationale Erinnerung auch immer im Konflikt mit einem komplett entgegengesetzten Bild der Geschichte. Im nicht so fernen Moskau wird genau das nämlich als Provokation gesehen. Jeden Tag. Und was die russische nationale Erzählung über all das zu sagen hat, das werden wir uns dann nächste Woche in der letzten Ausgabe dieser Serie ansehen. Wir sind also nah am Ende. Auf diese letzte Folge in einer Woche folgt aber natürlich noch der Dialog. Und zwar wird schon öfter angekündigt in Form eines Livestreams auf YouTube. Dort will ich die ganze Serie diskutieren, mit euch gemeinsam reflektieren und auf eure Fragen und Kommentare eingehen. Wenn du jetzt live dabei sein willst, merk dir schon mal den Dienstag in 2 Wochen vor. Das ist der 1. April um 20 Uhr. Und eine Woche darauf wird dieser Livestream dann auch hier im Podcast erscheinen. Also am 8. April. Ich möchte dich auch jetzt schon bitten, mir deine Fragen und Kommentare zuzuschicken. Einerseits zur Serie an und für sich, andererseits aber vor allem zu meinen Argumenten heute über die Ukraine und diesen banalen Nationalismus. Schreib mir da am besten eine E-Mail an die hallo@ralfgrabuschnick.com. Ja, und bei Teilnahme bist du mit der Namensnennung im Dialog im April wie üblich einverstanden. Und damit danke ich dir fürs bis zum Schluss dabei sein. Und wir hören uns hoffentlich nächste Woche im 5. und letzten Teil von Gründungsmythen des Nationalismus in unserem nächsten Déjà-vu.